Ich merke dann, dass es so ein bisschen Klick macht, habe dann das Gefühl, dass ich was erreichen kann, dass irgendwas in Bewegung kommt, wenn ich merke, dass ich die intrinsische Motivation des Gegenübers irgendwie ansprechen konnte.
Wir sprechen heute über Werte, Wirksamkeit und die Kunst, Einfluss zu nehmen. Und zwar mit einem Mann, der weiß, wie man mit Politikerinnen und Politikern spricht. Der vor allem Initiative und Haltung zeigt, wo andere schweigen. Er ist Zahnarzt. Ja, aber seine eigentliche Baustelle ist nicht der Mundraum, sondern mitten in der Demokratie. Als Gründer der Werteinitiative engagiert er sich für jüdisches Leben in Deutschland, für politische Klarheit und gegen das Wegducken bei Antisemitismus. Ein Mann, der sich für den liberalen Rechtsstaat, also für die Demokratie einsetzt. Was motiviert ihn? Und wie hält man durch, wenn man im Gegenwind steht und selbst angefeindet wird? Und wie nimmt man Einfluss auf Entscheidungsträger, ohne ihnen die Meinung einzusetzen wie ein Implantat? Willkommen bei der Couch Talk. Heute auf Visite Dr. Ilio Adler. Hallo Ilio, schön, dass du da bist.
Hallo Kai, danke für die Einladung.
Ilio, du bist kein Politiker, kein klassischer Lobbyist, aber versuchst Einfluss zu nehmen im politischen Raum. Wie würdest du deine Rolle beschreiben?
Kann man auf mehrere Weisen tun. Eine Formulierung wäre, ich bin ein Lobbyist, sehr wohl, aber nicht für irgendwelche proprietären Interessen, sondern für eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft. Ich lobbyiere ein freiheitlich-demokratisches Zusammenleben und ein Rechtsstaat, der dieses Zusammenleben sehr, sehr konkret schützt. Andererseits könnte man sagen, ich bin einfach ein Aktivist oder ich bin ein Vorkämpfer für eine Zukunft jüdischen Lebens und wir werden vielleicht im Gespräch feststellen, das ist eigentlich alles das Gleiche.
Das heißt also, sonst würde ja Lobbyisten unterstellt, sie arbeiten für eine Organisation, kriegen dafür Geld. Das tust du nicht, das ist ja hochintrinsisch biografisch motiviert.
Genau, also ich habe schon übertrieben gesagt, nein, wahrhaftig, aber doch übertrieben. Ich habe in der dritten Klasse bereits meine Grundschulkinder der katholischen Grundschule, auf der ich gewesen bin, in die Synagoge mitgenommen und habe denen in der dritten Klasse erklärt und erzählt, was so eine Synagoge ist. Ich weiß darüber bis heute nicht allzu viel, ich bin nicht besonders religiös, also ich habe vielleicht das Wissen eines Fünftklässlers mittlerweile, aber trotzdem, ich habe damals schon gefühlt, dass es irgendwie wichtig ist, zu erklären, zu vermitteln, zu zeigen und das Unbekannte abzubauen. Das ist eigentlich bis heute so geblieben.
Da haben wir eigentlich was gemeinsam. Ich überlege meine Rolle als Coach. Da geht es ja auch nicht darum, dass ich meine Meinung denen aufoktroyiere, sondern es geht ja erstmal ums Verstehen. Verstehen Leute. Und dann, sofern gewünscht, über einen Perspektivwechsel dazu zu kommen, dass Menschen sich dann bewegen oder sich etwas bei ihnen bewegt. Was sind denn für dich bei Gesprächen mit Politikern und Politikerinnen die Hebel im Gespräch? Woran erkennst du denn vielleicht schon im Gespräch, jetzt bewege ich da gerade was?
Ich glaube, der Mensch ist in Wahrheit sehr einfach gestrickt. Und diese ganze High-End-Welt, in der wir leben, die suggeriert anderes, aber wir sind in Wahrheit ganz einfach gestrickt. Und Menschen handeln letztendlich aus egoistischer Motivation. Sie müssen verstehen, was hat das Ganze mit mir zu tun? Also wenn man jetzt von außen kommt und irgendwie erzählt, wir brauchen und ihr solltet und das Ganze quasi zu einem fast schon einem Hin und Her, einem Tauziehen macht, das ist, was wir wollen, das ist, was ihr wollt und hin und her, ist das, glaube ich, keine besonders hilfreiche Perspektive. Ich merke dann, dass es so ein bisschen Klick macht, habe dann das Gefühl, dass ich was erreichen kann, dass irgendwas in Bewegung kommt, wenn ich merke, dass ich die intrinsische Motivation des Gegenübers irgendwie ansprechen konnte. Und dass derjenige erkennt, da geht's ja wirklich um etwas, was auch für mich als politischen Akteur, als Politiker, als Entscheidungsträger, was auch immer, eine Rolle spielt. Was ich zu Hause meiner Frau erzählen kann, die sagt, ja super, dass du dich drum kümmerst, oder was meine Kinder sagen, Mensch, Papa, toll. Also man muss im Prinzip, und das meine ich gar nicht als Vorwurf, ich möchte nämlich nicht diesen Vorwurf irgendwie nähren, Politiker sind Egoisten, das ist Quatsch. Es geht hier um die Motivation jedes Menschen, auch der beste politikkritische Aktivist handelt letztendlich aus einem rein egoistischen, intrinsischen Motivationsgemenge heraus. Und das versuche ich zu appellieren, indem ich eben zeige, dass meine, schrägstrich unsere, Klammer auf, jüdisch-deutschen, Klammer zu, Interessen eben keine proprietären Interessen sind, wo wir irgendwas wollen und brauchen vom deutschen Staat, sondern dass unsere Interessen eigentlich identisch sind. Nicht nur eigentlich, sondern identisch sind mit denen, die jeder normal und friedlich und freundlich zusammenlebende deutsche Bürger haben sollte.
Ja. Was siehst du denn gerade aus deiner Sicht, wenn es ums jüdische Leben geht, als größte Herausforderung in Deutschland?
Also wenn ich sage, dass jüdisches Leben in der Mitte einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft steht, dann bleibt das konsequent bei dieser Antwort. Nämlich, wir haben die gleichen größten Herausforderungen, die eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft hat. Und da ist halt das besonders Schwierige im Moment, dass es so eine Vielzahl an diese Gesellschaft unter Druck setzenden Gemengelagen gibt. Fangen wir an, Ukraine, Trumpsche Zölle, Nahostprobleme, die bis hier schwappen, Energie, Verkehr, Bildung, Personalmangel, Migration, innere Sicherheit. Wir können diese Liste endlos fortsetzen. Das sind alles Dinge, die bei Menschen ankommen, und zwar in der Summe angstauslösend ankommen. Und wenn Menschen Angst haben, versuchen sie, sich vor dieser Angst zu schützen, fangen an, Schuldige zu suchen, zu simplifizieren. Das sind dann einmal, ist es eine Hass auf Politik, auf die da oben, diese geballte Faust in der Hosentasche, die ich schlimmerweise bei ganz vielen Leuten erlebe. Aber sehe das untrennbar und erlebe das untrennbar verbunden damit, dass irgendwie wir Juden ja auch dahinter stecken. Und das Ganze quasi dann bringt es zum Klingen, solche antijüdischen Ressentiments, die da sind. Das Schlimme bei diesen Ressentiments ist, dass sie so lange überliefert, tradiert sind, dass sie gar keine Erklärung mehr bedürfen. Also zu sagen, naja, US-Ostküste steckt dahinter. Ja, dann ist gleich schon klar, aha, irgendwie Juden und Finanzen und Wall Street und dieser ganze Bullshit, diese ganze Kaskade geht innerlich los, die wunderbar dafür geeignet ist, zwei Dinge zu tun. Erstens, sich selber zu entlasten von Verantwortung. Ich kann ja eh nichts dafür. Ich bin ja nur Opfer irgendwelcher dunklen Mächte. Und zweitens, eine Aggression, eine Abwehr gegen andere zu haben, in dem Fall gegen jüdische Bürgerinnen und Bürger, die dann plötzlich zum Feindbild werden. Das ist ein oft unterbewusster Mechanismus und viele Hörerinnen und Hörer werden vielleicht sagen, wovon redet er eigentlich? Das ist doch gar nicht so. Aber wenn man mal das etwas sozusagen ohne Schaum vor dem Mund wirken lässt, natürlich ist es sehr attraktiv, Verantwortliche zu finden, und um nicht erklären zu müssen, warum irgendjemand verantwortlich ist, ist es umso einfacher, auf vorhandene alte Bilder aufzusatteln. Blondinenwitze funktionieren nur, weil alle ein Bild Klischees. Haben, wie Blondinen sind. Also klar. Klischees, ja, und dann Blondinenwitze sind ja immer harmlos im Gegensatz zu den Bildern, die über Juden existieren. Nur um zu zeigen, also es gibt so viele Bilder, die wir haben, die man zum Klingen bringen kann und die schon funktionieren. Und darum eine Frage, und ich will gar nicht ausweichen, aber ich will sie genau so beantworten. Die größte Herausforderung ist, wird die freiheitlich-demokratische Gesellschaft halten? Und wird sie das, so wie sie halten müsste, nämlich von einem sehr, sehr handlungsfähigen Rechtsstaat umgeben und geschützt? Denn wir sehen ja im Moment einen unglaublichen Missbrauch von Freiheiten. Wir sehen, dass Leute voller Agenda diese Freiheiten als Freiräume missbrauchen und wir noch immer gesellschaftlichen, politisch in der Diskussionsphase sind. Ja, dürfen wir und sollen wir und können wir eigentlich, und ist das nicht vielleicht irgendwie zu klein und unbedeutend, um es dagegen was zu machen? Und das ist verheerend und das ist etwas, was mir große Sorge macht.
Was jetzt deine Haltung angeht, du bist ja dabei, auch diese Haltung von Bürgerinnen und Bürgern vom Staat einzufordern, von der Politik Stellung zu beziehen. Wie findest du denn selbst in spannungsgeladenen Zeiten wieder deine innere Haltung? Oder was hilft dir, anders gefragt, nicht selbst zynisch zu werden oder mal zu resignieren?
Ich werde zynisch und ich resigniere. Das, glaube ich, ist nicht das Problem. Das Wichtige ist, auch wieder rauszukommen und wieder in einen konstruktiven Modus zu verfallen.
Wie gelingt dir das?
Die Antisemitismusbeauftragte des Staates Israel, Michal Kotler-Wunsch, eine beeindruckende Frau, war bei uns bei der Werteinitiative in unserem Büro zu Besuch und wir haben uns als Team versammelt mit ihr eine Besprechung gehabt. Und natürlich war genau das auch ein Thema, dass wir das Gefühl haben, nützt das eigentlich irgendwas, was wir tun? Wenn man auf die Straßen schaut, hat man das Gefühl eher nicht. Man wird zynisch und resigniert. Und sie sagte, ist es wichtig, dass es die Feuerwehr gibt? Ja, absolut. Hört es deswegen auf zu brennen? Nein. Ist es wichtig, dass es Brandschutzverordnungen und Regularien zu Brandlasten und so weiter gibt? Absolut. Gibt es darum keine Feuerwehr? Natürlich nein. Also dieses Bild, so trivial das ist, so sehr klingt es in uns seitdem und so sehr tröstet uns, dass seitdem wir fühlen uns als Feuerwehr, die einer Übermacht zwar nicht nachkommt, aber die trotzdem hier und da an vielleicht entscheidender Stelle versuchen kann zu löschen oder zumindest vorzuwarnen, sagen, da hinten kann es gleich brennen, seid vorsichtig, geht da nicht hin oder geht da erst recht hin. Und das ist dann wieder eine sehr konstruktive Rolle, wenn man eben nicht, ich bin Zahnarzt, eigentlich mit einem Perfektionismusanspruch in mir. Das ist mein Business, Perfektionist zu sein. Und dass ich da eben lernen musste oder jeden Tag lernen muss, dass eben politische Beratung, politische Begleitung alles andere als Perfektionismus ist. Du hast am Ende nirgendwo irgendwo was, ein fertiges Ergebnis und ein Preisschild dran kleben, sondern du hast eigentlich, oder der Namenstag dran kleben, du hast eigentlich nur irgendwie im Cocktail eine Zutat dazu gemischt. Mhm. Aber das ist das, wie ich letztendlich wieder in den Realismus, in die Realität zurückkomme und aus dem Zynismus rauskomme und aus der Frustration zu sagen, es hat ja doch irgendwas beigetragen.
Ja, dazu. Also es wird eigentlich getragen vom Purpose, vom höheren Ziel.
Definitiv. Hm. Hört sich so geschwollen an. Ja, ich meine es gar nicht so sakrosankt, aber irgendwie so, ja.
Wenn ich das so vergleiche mit meinem Netzwerk, mit meinem Arbeiten in Berlin, du gehörst zu denen, die vielleicht eins der größten, einflussreichsten Netzwerke haben. Es ist so das, was ich so beobachten würde. Mal auf unsere Hörerinnen und Hörer Rücksicht genommen. Wenn die lernen wollen, wie baue ich Netzwerke auf? Das ist für Frauen oft ein Thema im Business. Das ist aber auch im politischen, aber auch im außerpolitischen Raum ja ein wichtiges Thema. Hast du Tipps, wie baut man Netzwerke auf?
Also zwei Sachen zur Einleitung. Erstens, ob ich wirklich ein so unglaubliches Netzwerk habe, das glaube ich, ist wirklich nicht so. Aber ein Teil des Netzwerkens ist auch, dass du glaubst, dass ich ein super Netzwerk habe. Das ist sozusagen, macht mich attraktiv als dein Netzwerkpartner. Darum vielen Dank für die Einladung. Das ist auch kein Frauenthema übrigens. Also ich erlebe auch genauso Männer, die Schwierigkeiten haben, die vielleicht so aus archaischen Zeiten eher gewohnt sind, in Rudeln sich abzusprechen und ey, geh mal den Säbelzahntiger von rechts ein, grenzen nicht von links. Also ich habe es natürlich nicht gelernt, aber das, was ich aufgrund meines Zahnarztberufes in der Tat vom ersten Tag an und sogar schon während des Studiums mich drum gekümmert habe, ist zu verstehen, dass Vertrauen das Kapital ist. Und das ist auch profan, aber um es nochmal auf den Punkt zu bringen, als Zahnarzt habe ich ungefähr 45 bis, keine Ahnung, 60, 90 Sekunden vor einer Behandlung einen neuen Patienten dazu zu bringen, mir zu vertrauen. Mhm. Sich in eine Situation begeben, wo der sich mir komplett ausliefert. Ich kann ihm wehtun. Ich sehe Dinge, die meistens der Partner, Partnerin noch nicht mal gesehen hat. Ich erlebe, wie die Person mit Angst, Schmerz, wirtschaftlichen Dingen umgeht, Selbstwertgefühl, Eigenästhetik und so weiter und so weiter. Ich sehe quasi die Person vor mir ausgebreitet. Das ist eine große Verantwortung, die ich damit fühle. Und im Umkehrschluss ein großes Vertrauen, was ich meinen Patienten abverlange. Und letztendlich ist es genau das Gleiche. Es ist Politiker oder Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträger kennenlerne, so dass ich versuchen möchte, denen zu zeigen, ich meine es ehrlich. Und das tue ich, indem ich erstmal denen unterstelle, und das meine ich wirklich so, auch die meinen es ehrlich. Also ich werde wirklich allergisch bei Politikbashing, so diesen Pauschalen. Mhm. Ich habe absolut seltenst irgendwelche Politiker erlebt, die aus den Klischees heraus handeln, wie das teilweise so bei den Leuten mit der Faust in der Hosentasche erzählt wird, wie die selbstbezogen arbeiten würden. Das sind sehr, sehr hart arbeitende Menschen, die Überzeugungen haben, von denen sie wirklich glauben, dass sie zum Wohle aller sind. Ich rede nicht von Ausnahmen, das gibt es immer irgendwelche Leute, die sich durchwurschteln, aber ich rede wirklich so mal pauschalierend von dem, was ich erlebt habe in den letzten mehr als 10 Jahren. Diese Wertschätzung, die ich wirklich denen erst mal entgegenbringe, die ist nicht unbegrenzt und die kann man auch verspielen und zerstören, also auch die mir gegenüber und ich natürlich genauso bei denen gegenüber. Aber diese Wertschätzung ist etwas, wo ich auch wieder so das Gefühl habe, das kommt auch erstmal zurück. Also wenn jemand merkt, der schätzt mich für das, was ich tue und für mein Engagement, dann passiert mir das Gegenteil genauso und ich werde auch geschätzt für das, was ich tue. So ist der Mensch ganz trivial.
Da haben wir eigentlich schon 3 Dinge. Es ist Vertrauen, es ist Wertschätzung und es kommt eine Gegenseitigkeit rein.
Genau. Es lebt ja von dem Gegenseitigen. Also lebt davon, dass auch die Person was davon hat, mit mir irgendwie Zeit zu verbringen. Und also ich habe volle Tage und die anderen haben es genauso. Ich habe übrigens Patienten nie warten lassen. Ich finde warten lassen eine ziemliche Frechheit, weil es ist eine Frage der Wertschätzung. Und so ist es. Also ich finde, dieses gegenseitige Wertschätzung zeigen, leben, authentisch fühlen, echt die Grundlage. Und alles andere folgt dem nach. Und dann kann man auch mal im Inhalt sich streiten und dann kann man aus dem Punkt kommen, das geht überhaupt nicht. Oder sogar sagen, ich habe jetzt erkannt, eigentlich bist du der Gegner. Auch das gibt es. Aber es kommt aus einer erstmal positiven Haltung heraus. Das Zweite ist, ich finde, dass man den Aspekt des Nutzens daraus ziehens aus einem Netzwerkkontakt also eigentlich nicht mal denken sollte. Natürlich, alle sind Profis in dem Gebiet und alle wissen, vielleicht sehen wir uns nochmal irgendwo und kann es uns beiden nützlich sein, uns nochmal zu kennen und zu sehen. Aber es soll eben nicht, also ich finde es ganz unelegant, wenn irgendjemand auch zu mir kommt und, ja, guten Tag, ich möchte mal sprechen und dann, es geht um Folgendes, 1, 2, 3. Wenn das jemand ist, wo ich schon mal erlebt habe, die Person erstmal relativ ohne irgendwelche konkreten Anliegen und man eine Beziehung aufbaut, und das ist in diesen Kontexten ja nicht Beziehungen, wo man sich jede Woche sieht und da irgendwie ein Bier trinkt zusammen, so erweitert man den Horizont des eigenen Denkens und Erlebens, weil diese Person, die man vielleicht schätzt, äußert sich plötzlich zu anderen Themen, wo man selber keine Ahnung von hat, also erweitert den eigenen Horizont. Und man selber, und das habe ich auch eben erlebt, kriegt das Feedback, dass Personen, die einem trauen, auch deren Horizont erweitern und plötzlich sagen, ach, ich habe gesehen, du sagst so und so interessant und du kennst den und den, was sagt denn der dazu? Also, dass quasi diese Netzwerke sich gegenseitig am Ende auch zu gegenseitigen Horizonterweiterung beitragen.
Also gut, da habe ich jetzt rausgehört, fast wieder zusammen, da geht es um ein erstmal absichtsloses Begegnen. Man ist neugierig, man interessiert sich für den anderen, dahinter ist also eine Empathie, um auch den Horizont zu erweitern und für sich was mitzunehmen, ohne sofort mit der Tür ins Haus zu fallen.
Genau, aber um ein bisschen weniger fromm zu klingen, ein absichtsarmes Kennenlernen. Also absichtslos, das ist natürlich, also wir haben alle volle Tage, aber es ist eben nicht so, ich habe jetzt einen konkreten Wunsch, gehe da hin und will den kennenlernen, sondern oder die kennenlernen. Es ist, ich hatte jetzt die letzten Tage erst wieder einige Termine mit neuen Abgeordneten im Bundestag, die das erstaunlich erfrischend und ehrlich kommuniziert haben. Ja, ich wollte sie mal kennenlernen, einfach so. Einer sagte, es ist ein Speed-Dating hier, wir gucken mal, wie wir so zusammenpassen und genauso. Und es gab kein Anliegen weder von der Person noch von mir, so einfach, man hat sich kennengelernt und ich denke auch schätzen gelernt und was daraus wird, schauen wir mal.
Das heißt, wie kommst du in Kontakt mit Bundestagsabgeordneten?
Eigentlich so, wie jeder Bürger das macht, nämlich eine Mail schreiben, sagen, hallo, ich bin so und so. Jetzt habe ich halt mittlerweile vielleicht den Vorteil, dass ich halt mit der Geschäftsadresse, also der Vereinsadresse schreibe und auch die einen oder anderen von uns was gehört haben. Aber der Mechanismus, es gibt nach wie vor Leute, die haben uns noch nie was von uns gehört im Bundestag oder sonst wo. Mail schreiben, sagen, Tag, ich bin der und der, das und das ist mein Verein, das ist unser Anliegen. Sie haben eine Position, wo uns aufgefallen ist, die sagen gute Sachen dazu oder würden uns gerne über ein Thema mit Ihnen unterhalten oder einfach mal kennenlernen und würden uns über einen Termin freuen. Das ist total trivial. Genauso haben wir vor 10 Jahren angefangen, vor 11 Jahren angefangen und das Gleiche machen wir bis heute.
Wenn du mal zurückschaust, du bist mit so vielen Dingen angetreten, mit sicher einigen Impact-Momenten, aber auch mit Enttäuschungen. Was war denn der größte Impact-Moment? Gibt es sowas?
Also das Ding in der Politik, und das ist wieder kein Bashing, ist natürlich, dass Politiker verständlicherweise auch ihre Erfolge haben wollen. Und dazu gehört eben auch, dass wenn man beigetragen hat zu Erfolgen von Politikern, man das eben nicht so rot durch die Gegend erzählt. Also habe ich ärztliche oder zahnärztliche Schweigepflichten im Moment. Das gilt auch da genauso. Es gibt solche Dinge, aber das ist eben nichts, wo man rumrennt damit. Das, was man vielleicht erzählen kann, aber es ist eben auch sehr detailliert und es ist wirklich diese kleine Kirsche im Cocktail irgendwo, dass wir halt sehr offiziell und auch medial kommuniziert am Berliner Versammlungsfreiheitsgesetz mitgewirkt haben und da einfach ein Satz von uns kommt, wo es um Bezugnahme auf ausländische Kampagnen geht. Aber das ist am Ende nicht das Entscheidende. Das Entscheidende, finde ich, ist, dass ich das Gefühl habe, an vielen Sachen ein bisschen mitgewirkt haben zu können. Und lassen wir vom komplizierten Essensgericht eine Zutat weg. Du bist Koch, du kannst es besser beurteilen als so ein Spaghetti-Esser wie ich. Das merkt man einen Unterschied. Also enttäuschende Momente gibt es leider auch eine Menge. Das sind eigentlich immer Momente, wo ich das Gefühl habe, dass die Gegenüber mir nicht abnehmen, dass ich in unserem aller Interesse arbeite. Irgendwie unterstelle, naja, irgendwie die Juden machen so ihr Stückchen da oder ich war seit Netanyahu irgendwas Fan oder Bullshit, ich habe ein Riesenproblem mit dem Typen. Aber also das ist, finde ich, das Enttäuschendste, wenn ich irgendwie geothered, sagt man ja im Vogue-Sprech, werde, wenn ich irgendwie in eine egoistische Ecke geschoben werde.
Deine Abwertung ist eine persönliche Abwertung. Ne?
Genau, es ist, wenn ich sage, dass mir das Vertrauen das Wichtigste ist und man genau dieses Vertrauen quasi anzweifelt und mir irgendwie niedere Motive oder andere Motive unterstellt, das finde ich wirklich sehr verletzend. Ja. Das passiert immer wieder. Kleines Beispiel zu sagen, immer wieder, bis heute passiert es mir, ach, letzte Woche war Ihr Botschafter bei uns.
Ihr Botschafter.
Ja, Ihr Botschafter. Dann sage ich weiß natürlich, was Sie meinen, aber ich frage, ach so, wieso, welche Botschaft, was meinen Sie? Ja, der israelische Botschafter. Ich bin deutscher Staatsbürger, bin hier geboren, habe nie einen israelischen Pass gehabt. Pass für, ach so, ja, ich meine natürlich. Also,
ja, aber es wird in den Topf geworfen.
Also dann, das, wir reden nicht von der Kneipe, wir reden nicht von irgendwie Social Media Ochsen, sondern ich rede von relevanten bundespolitischen Akteuren. Das ist halt schon hart, weil damit wird mir das gemeinsame Interesse, wenn ich versuche, das gemeinsame Interesse eben zu zeigen und das wird mir entsagt.
Das verstehe ich. Guck mal nochmal auf die Politiker und Politikerinnen, wenn du mal überlegst, was hätten die eigentlich zu lernen? Alberto von Camisso, dem wird mal das Zitat so geschrieben, ihr Mächtigen dieser Erde, schaut, steigt herab und lernt. Was haben Politiker deiner Einschätzung nach zu lernen?
pauschal belehrend will ich da auch keine Messages.
Heute machen wir mal ganz pauschal.
Ja, genau. Die Politiker und die Juden und die
Nein,
Deutschen.
Aber so aus deiner, Erfahrung, wo denkst du manchmal, jemand, den ich mitnehmen würde zu einer, mache ich ja gelegentlich auch mit Politikern Schulungen, wo würdest du denken, dieses Kapitel gehört auf die Agenda?
Die Bereitschaft zu haben, Realitäten zu sehen. Also jeder tritt an mit einer inneren Überzeugung und guckt sich erstmal die Welt durch diese Überzeugungsbrille an. Das ist normal. Die muss aber in der Lage sein, ihre Farbe etwas zu ändern, diese Sonnenbrille. Also die muss quasi so ein bisschen in der Lage sein, sich anzupassen und eben auch die Realitäten irgendwann dominieren zu lassen und nicht die Ideologie.
Da sagt der Systemiker jetzt natürlich oder der Konstruktivist, die Realität gibt's ja nicht. Du hast deine und die ist offenbar anders als die des anderen. Also es treffen sich unterschiedliche Realitätsbilder.
Ja, aber das wiederum, das würde ja schon heißen, dass man sich die Welt machen kann, wie sie einem gefällt. Und wir erleben ja leider immer wieder politisch-ideologische Parteien, Gruppierungen, die haben dann die Realität, die sie haben vielleicht, aber es entspricht halt nicht der, gut, reale Realität passt in dem Sinne
das
auch
ist
nicht,
die,
aber.
Die wirkliche, wirklich. Ja, also ich meine, die Suche nach dem Wirklichen, aber.
Ja, wir müssen ja nicht so tun, als wenn es nicht gewisse Fakten gäbe. Also es gibt.
Mach mal ein Beispiel. Wo siehst du, dass Menschen ihre Realität verzerren, während du eine hast, wo du denkst, das müssten die doch auch sehen?
Also wenn wir im Moment zum Beispiel erleben, dass Universitäten, gerade in Berlin, von einer anti-freiheitlich-demokratischen, anti-Szene dominiert werden. Also wo Hörsäle besetzt werden, anlässlich Palästina, anlässlich irgendwelche vermeintlichen Genozide oder irgendwas, was da als Unfug transportiert wird. Also wenn wir sowas erleben und dann erleben die Universitätsleitungen, das als Teil der Meinungsvielfalt erklären, das als Spektrum erklären, mir erklärt wird, wenn wir irgendwie einen Brief schreiben dazu, meinen Sie nicht, dass Sie diese 15 Verrückten da überbewerten, wenn Sie so einen Brief schreiben und das macht doch viel mehr Aufmerksamkeit, als wenn man sie einfach da laufen lässt, es interessiert auch keinen. Und ich dann sage, Leute, ihr müsst erkennen, das geht hier um Normalisierung von aggressiven Haltungen, von Haltungen, die euch die Unis am Ende als Schlachtfelder bescheren werden. Unis dürfen keine Kampfzone sein. Unis müssen sichere Orte für alle sein, auch für jüdische Studierende übrigens. Dann haben natürlich die Universitätsleitungen ihre Realität, aber die ist geprägt von, ich will mich nicht mit den Studierenden anlegen, habe Angst vor irgendwelchen Uni-Mitarbeitern, die vielleicht ähnlich ticken. Möchte gerne schlechte Presse haben, möchte gerne, was auch immer deren Realität ist. Das halte ich aber für eine dermaßen verzerrte Sicht und eine dermaßen getrübte Brille, dass in meinen Augen die reale Realität ist. Sollte dir am Ende 100.000 Euro Schäden im Hörsaal hinterlassen, die rote Hamas-Dreiecke sprayen, die rote Hände für die blutigen Hände von palästinensischen Terroristen, die mal gezeigt wurden, sind auf Fotos, hochhalten. Das ist keine Frage, wo man sich, und die Frage war ja, also was müssen
Politiker lernen?
Was müssen sie lernen? Ich glaube,
was ich raushöre, wenn ich mal kurz unterbrechen darf, ich glaube, da gehe ich ja auch mit dann, dass es die Fähigkeit geben muss, zuzuhören und sich Perspektivwechsel zu erlauben und auch andere Meinungen anzuhören und nicht im dogmatischen Tunnel stecken zu bleiben. Gerade als Politiker, wir sprachen jetzt eben über die Universitätsleitungen, aber das ist ja auch eine Haltung, die Politikerinnen und Politiker brauchen. Die Fähigkeit, durch die systemische Schleife durchzugehen, könnte man sagen. Also sich Perspektivwechsel anzuhören, erstmal Hypothesen aufzustellen, um dann Optionen aufzufächern, aber nicht nur diese eine Meinung.
Das sagen mir auch so irgendwas, was ich erzählt habe, auch Politikerinnen und Politiker. Das ist nicht nur Universitätsleitungen, die so argumentieren. Das sagen mir auch Verantwortliche aus der Politik. Und weil du sagst, subjektive Realitäten, natürlich, die sehen auch, die Politik sieht auch, eben auch ihre Realitäten, was können wir eigentlich wirklich erreichen? Was ist, wenn wir uns lautstark dagegen stellen und feststellen müssen, dass unsere, sagen wir mal, Bewertungen von Gerichten nicht getragen werden, dass Staatsanwaltschaften Dinge anders sehen? Das formt auch deren eigene Realität, wo sie plötzlich Sachen nicht mehr allzu schlimm empfinden, weil sie eben auch ihre eigene teilweise Machtlosigkeit als Realität erleben und als Realitätsschattierung erleben. Also natürlich baut man sich auch seine Welt zusammen anhand der Möglichkeiten, die man sieht, wie man mit dieser Welt umgehen kann. Und wenn ich eben glaube, ich kann mit einigen Dingen nicht umgehen, dann sehe ich sie vielleicht lieber erstmal gar nicht. Das ist halt ein Bereich, wo gerade in so herausfordernden Zeiten, wie man so schön nennt, wo man wirklich konfrontiert ist, was sind meine Möglichkeiten eigentlich auf diesen verschiedenen Bedrohungslagen umzugehen?
Ja, und da ist die Möglichkeit vielleicht im politischen Raum selbst sehr eingeengt. Das sind schon Menschen, die mit sehr strengen und sehr engen Agenden und Tagesabläufen durch ihre Ausschüsse, durch die Sitzungen, durch die Beratungen gehen und dort wirklich Raum für Öffnung, sich eine andere Perspektive anzuhören, gar nicht existiert. Da bleibt fast nur der außerpolitische oder vorpolitische Raum. Salons, da haben wir uns mal kennengelernt, habe ich jahrelang organisiert, wo es um einen Austausch geht mit Politikerinnen und Politikern, aber eben auch aus der Gesellschaft. Mal raus aus dem üblichen Funktionieren, daher kommt der Begriff des Funktionärs. Ich glaube, das wird einfach sehr schwer zu erwarten, dass das innerhalb des politischen Raumes gelingt, wirklich aus den Dogmen rauszukommen. Das ist meine Beobachtung. Da bin ich am meisten frustriert.
Interessant ist, es gibt ja so ein paar Bereiche, wo es ganz gut funktioniert. Also erfreulicherweise zum Beispiel gibt es ja einen gesellschaftlichen Widerstand gegen Rechtsextremismus. Das finde ich super. Das ist eine große Qualität dieser Gesellschaft hier. Aber die ist eben sehr rechtsextremismuslastig. Die anderen Hater sind da eher weniger auf dem Radar. Und die Politik, hast du selbst gesagt, kann das nicht alles leisten. Das ist einfach eine Überfrachtung von Erwartungen. Das müssen letztendlich, eine freiheitliche, demokratische Gesellschaft muss sich selber erhalten und muss aus der Gesellschaft heraus funktionieren. Mhm. Und dazu braucht es eben Reflexe, Schutzreflexe, Abwehrreflexe. Und gegen rechts außen ist das wunderbar ausgeprägt. Die anderen Bereiche eben nicht. Und das ist eigentlich mein Wunsch, dass Politik zwar natürlich Bahnen aufmacht, lenkende Funktion hat, organisierende Funktion hat, aber am Ende es in der Gesellschaft ankommen muss. Und nur die hat die Kraft, sich gegen diese verschiedenen Dinge zu wenden. Es muss jemand, der irgendwo auf dem Platz steht und rechts ist, ihm das Zeug grölt, kann sicher sein, dass sich Leute dem entgegenstellen werden.
Ja.
Und das ist eben bei anderen Gegröle, stellen sich auch Leute daneben und klatschen im Zweifel mit, weil sie es besonders humanitär halten.
Literaturtipp. Ilja, zum Schluss, wir nähern uns schon fast einer halben Stunde. Am Ende gebe ich gerne noch Ideen zu einem Buch oder eine Empfehlung zu einem Text weiter. Hast du eine Idee? Hast du was mitgebracht?
Ich bin jetzt ganz profan. Meine Frau hat ein wunderbares Buch, die hat mehrere wunderbare Bücher geschrieben. Aktuell ein Buch über Ernährung, genial ernährt. Das ist in der Tat eine wahrhaftige Empfehlung, was echt gut ist. Darum Dr. Jael Adler, genial ernährt. Und im politischen Kontext, du schaust gerade ganz enttäuscht, wir haben
nur
Audio und nicht Video, sonst würden die Hörerinnen und Hörer einen enttäuschten Kai Kochmann sehen. Ich habe jetzt letztlich Ulf Poschards Shitbürgertum mit großem Vergnügen gelesen, weil ich selten ein Buch gelesen habe, wo der ausgestreckte Mittelfinger quasi zwischen jeder Seite liegt, und das ist irgendwie sehr unterhaltsam gewesen.
Das Shitbürgertum. War das eigentlich im eigenen Verlag oder hat er einen gefunden? Ich weiß, das ging hin und her.
Er musste es am Ende selber verlegen.
Er hat selber verlegt, ja. Also, zwei Empfehlungen. Ich spreche sie nochmal aus, kommen auch in den Shownotes. Ich schreibe es da rein. Einmal das Buch von deiner lieben Frau Jael Adler, Dr. Jael Adler, genial ernährt, ihr neues Buch, wo es um ganzheitliche Herangehen an Ernährung und an Genuss geht. Das fand ich übrigens sehr gut. Da geht es nicht nur, wie Körner schmecken können, sondern da geht es wirklich um ganz tolle Ideen und tolle Rezepte. Und das Buch von Ulf Poschardt, Das Shitbürgertum. Ein sehr umstrittenes Buch. Ich erlaube mir trotzdem, es in die Shownotes reinzupacken. Vielen Dank, lieber Ilja. Schön, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Über Werte, Wirksamkeit und die Kunst, Einfluss zu nehmen, sprach ich mit Dr. Ilja Adler. Schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Sage tschüss. Bis bald. Ich bin Kai Kochmann.